ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Willkommen. An einigen Ecken in der Stadt stank das die letzten Tage ziemlich zum Himmel, denn seit Mittwoch wurden in Berlin wegen eines Warnstreiks die Mülltonnen nicht mehr geleert. Seit heute aber ist die BSR wieder am Start und arbeitet die rund 12.000 Tonnen Müll ab, die liegen geblieben sind. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, wie RBB24-Reporterin Helena Dehler zu berichten weiß, die heute in der Stadt unterwegs war.
An der Müllerstraße im Wedding stehen die schwarzen Mülltonnen so nah am Straßenrand, als würden sie darum betteln, endlich mitgenommen zu werden. Aus ihnen heraus quellen volle Müllsäcke und vollgestopfte Papiertüten. Wer noch was abladen will, der schmeißt es einfach dazu. Schön ist das nicht, finden auch zwei Anwohnerinnen.
Na, die stehen seitdem, die streiken. Eine Woche.
Und die hier vorbeigehen und sind hinstellen.
Na, fürchterlich ist das.
Nur ein paar hundert Meter weiter naht aber schon die Rettung in Form von Thomas, BSR-Mitarbeiter in orangener BSR-Kluft. Er hat heute schon viele Gespräche mit Berlinerinnen und Berlinern gehabt, wegen der vollen Mülltonnen.
Sie sehen nur die Müllberge und sagen, wann wird es abgeholt, das war es eigentlich. Aber sie sehen nicht den Hintergrund.
Der Hintergrund, dass die Tonnen nicht abgeholt werden, weil eben Tarifverhandlungen sind. Es geht um mehr Geld, das dringend gebraucht wird.
Generell wie immer die Inflation, mehr Miete, mehr Strom, alles nur, damit man eigentlich seine Kosten decken kann. Und wenn dann noch was überbleibt, dann natürlich ganz schön. Aber wenn die Obrigkeit sagt, nein, die geben gar nichts, die wollen gar nichts dazu geben, dann verdient man ja im Endeffekt weniger, als man vorher verdient hat. Verstehen Sie, mit der Inflationsrate, alles wird teurer, man hat weniger in der Tasche und dafür streiken wir dann natürlich.
Thomas liebt seinen Job sehr, sagt er. Draußen an der frischen Luft zu sein, sich zu bewegen und mit Berlinerinnen und Berlinern ab und an auch gute Gespräche zu haben, genießt er. Mehr Lohn würde er sich wünschen, für ihn und auch damit der Job für den Nachwuchs attraktiver wird.
Die neue Generation, alle wollen YouTuber werden, keiner will mehr was machen und da hat man Schwierigkeiten. Aber nicht nur wir, sondern alle. Und daher durchhalten heißt die Devise.
Dass sich ein Job finanziell lohnen muss, das sieht auch die Anwohnerin so, die sich über die vollen Mülltonnen aufregt.
Die müssen doch mal zu Potte kommen, finde ich. Irgendwie man müssen sie doch mal. Ist das schon eine ganze Woche, streiken die ja schon.
Ja, und dieser Warnstreik ist seit heute vorbei. Helena Dehler war das über Müllberge in Berlin, die jetzt Stück für Stück abgetragen werden. Menschenhandel und Ausbeutung, zum Beispiel auf dem Bau, aber auch in der Pflege oder in der Gastronomie. Die Opfer sind oft Geflüchtete, die teils mit falschen Versprechen nach Deutschland gelockt wurden. Hier arbeiten sie dann unter menschenunwürdigen Bedingungen. Diesen Menschen bietet die Berliner Sozialverwaltung jetzt einen Schutzraum. Einzelheiten dazu von Landespolitikreporterin Sabine Müller.
Dieses Projekt ist bundesweit bisher einmalig, lobt SPD-Arbeitssenatorin Cansel Kizil-Tepe und lässt keinen Zweifel daran, dass sie es für dringend notwendig hält.
Arbeitsausbeutung ist eines der schlimmsten Formen, Menschen in ihrer Not auszunutzen und unter miserablen Bedingungen arbeiten zu lassen.
Zum Beispiel bekämen die Betroffenen wenig oder teils gar keinen Lohn. Peter Hermanns vom Internationalen Bund, der die Schutzwohnung betreibt, erzählt.
Wir hatten im jüngsten Fall in der Gastronomie jemand, dem der Pass abgenommen worden ist, der in der Küche geschlafen hat als Küchenhelfer.
Neben der Gastronomie decken Polizei und Zoll aber auch in vielen anderen Branchen Ausbeutung auf. Michael Unglaube vom Hauptzollamt nennt diese Schwerpunkte.
Bau, Gebäudereinigung, Kosmetik, Nagelstudios und Hotel- und Gaststättengewerbe.
Senatorin Kizil-Tepe erwähnt außerdem die Pflege. Um Arbeitsausbeutung und Menschenhandel zu bekämpfen, gibt es in Berlin seit Jahresbeginn eine gemeinsame Ermittlungsgruppe von Zoll und Polizei. Auch diese ist bundesweit bislang einmalig. Die Opfer werden meist bei Ermittlungen entdeckt. Für sie soll die spezielle Schutzwohnung mit geheimer Adresse eine sichere Anlaufstelle sein, wo die Täter sie nicht finden können. In der Wohnung bieten drei Fachkräfte soziale und psychologische Betreuung an. Von den 10 Plätzen ist aktuell einer belegt. Gregor Ott, stellvertretender Dezernatsleiter beim Landeskriminalamt, hofft darauf, dass der sichere Ort mehr Opfern die Angst nimmt, gegen die Ausbeuter auszusagen.
Die Zeugenaussage ist für uns das absolut wesentliche Element in den Ermittlungen. Und zwar nicht nur für uns, sondern auch für die Staatsanwaltschaft in der Hauptverhandlung. Ohne Zeugenaussage in der Hauptverhandlung keine Verurteilung.
Denn Arbeitsausbeutung und Menschenhandel seien schwierig nachzuweisen. Weil ausbeutende Arbeitgeber teils die Unterkunft stellten, seien die Opfer komplett von ihnen abhängig, kritisiert Henning Kruse vom Berliner Beratungszentrum für Migration und gute Arbeit.
Da ist einfach die Schutzwohnung ein absoluter Meilenstein, weil das ein geschützter Ort sein kann für die Ratsuchenden, wo sie auch von uns dann besser betreut werden können.
Das Projekt sei für die nächsten 3 Jahre finanziert, sagt Senatorin Kissel-Teppe.
Wir finanzieren die Wohnung und die dazugehörigen Stellen vollständig mit 450.000 Euro im Jahr. Und die Finanzierung ist auch für den Doppelhaushalt 26/27 vorgesehen.
2023 wurden in Berlin laut polizeilicher Kriminalstatistik 20 Fälle von Menschenhandel und Ausbeutung registriert. Das sei aber nur die Spitze des Eisbergs, betont die Senatsverwaltung. Sie geht von einer hohen Dunkelziffer aus. Die Betroffenen kommen nach Behördenangaben sowohl aus Europa, aktuell am häufigsten aus Rumänien und Bulgarien, als auch aus Drittstaaten, vor allem Indien und Vietnam.
Landespolitikreporterin Sabine Müller informierte. Es ist ein Zeichen der Solidarität. In Cottbus ist heute wieder ein größerer Hilfstransport in Richtung Ukraine aufgebrochen, organisiert vom Menschenrechtszentrum in Cottbus und finanziert mit privaten Spendengeldern. Bei der Abreise für uns mit dabei RBB24-Reporter Daniel Mastow.
Wie viel haben wir noch?
Gerade werden noch ein paar Dinge auf die Ladeflächen gepackt. Dann sind die beiden Transporter bis unter die Decke mit wichtigen Hilfsgütern vollgeladen. Dabei ist ein Fahrzeug selbst ein wichtiger Teil einer Spende, erklärt die Leiterin des Menschenrechtszentrums Heide Schinowski.
Also das Größte, was wir mitschicken können, ist ein Rettungswagen. Da sind wir sehr froh drum, den liefern zu können. Und dann verschiedenes Material fürs Krankenhaus, ein Sterilisationsgerät, eine OP-Lampe, ein Beatmungsgerät für Kinder und ganz viele Erwachsenenwindeln auch, weil die werden auch gebraucht.
Auch 15 Frauen aus der Ukraine sind vor der Abfahrt in Cottbus dabei. Sie haben unter anderem durch den RBB von dem Hilfstransport erfahren. Spontan haben sie sich entschieden, zum Menschenrechtszentrum zu kommen, um ihre Dankbarkeit auszudrücken.
Das tut mir eigentlich im Herzen weh, was jetzt passiert. Und deshalb unterstütze ich mit Herz und Seele und physisch alle diejenigen, die halt in diese Richtung helfen und was dafür tun, dass da, egal in welche Ecke, geholfen wird.
Und wir sind da, um mit unserem Herzen die tapferen Männer zu unterstützen und denen alles Gute zu wünschen, dass sie auch safe zurückkommen. Und wir sind sehr, sehr dankbar.
Rund 1.900 Kilometer legt der Hilfstransport insgesamt zurück. Mit dabei ist auch Silvia Wähling, die frühere Leiterin des Menschenrechtszentrums. Sie hat mit dem heutigen Transport insgesamt 10 Hilfstouren von Cottbus in die Ukraine organisiert. Diesmal konnten die benötigten Hilfsgüter durch rund 50.000 Euro Spendengelder gekauft werden.
Das sind mehrere Menschen bis hin zu amerikanischen Spendern. Also wir haben einen Unterstützer schon seit vielen Jahren, früher hier aus Cottbus, ein Pfarrer, der Kontakte zu amerikanischen Spendern hat, also über eine Kirchgemeinde. Und sie mögen das, dass wir konkret tatsächlich vor Ort helfen und selber die Sachen auch hinbringen, sodass sie vertrauen, dass das Geld, was sie spenden, tatsächlich auch ankommt.
Und Punkt 9 Uhr ist es dann soweit. Der Hilfstransport setzt sich in Bewegung.
Hilfe aus Cottbus ist also unterwegs in die Ukraine. Der Beitrag war von Daniel Mastow.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Kira Hausmann. Ob Poller oder Parken, alles mit Autos in Berlin regt auf. So auch das Thema Parkraumbewirtschaftung. In der Wilmersdorfer Straße in Berlin-Charlottenburg muss seit Ende letzten Jahres ordentlich fürs Parken gezahlt werden. Eine Belastung für Geschäftsleute und Kunden, die mit Auto kommen.
Also jetzt bin ich bei 6,56 Euro. Ich finde es eigentlich nicht so gut, weil es ganz schön ins Geld geht, weil auch alle kleinen Nebenstraßen, alles ist davon betroffen. Es gibt hier gar keinen Fluchtpunkt mehr.
2 Euro kostet Parken hier die Stunde. 16 bis 18 Euro jeden Tag zusätzlich bedeutet das für viele Verkäufer, wie Claudia. Sie versucht, sich den ein oder anderen Parkschein zu sparen.
Es ist schon eine Menge. Den ganzen Tag, wir arbeiten ja 8 bis 9 Stunden sind wir hier. Letztens habe ich Pech gehabt, da habe ich einen Strafzettel bekommen.
Parkraumbewirtschaftung heißt, jeder muss zahlen. Bis auf die Anwohner, die für rund 10 Euro im Jahr eine Vignette kaufen können. Umgesetzt hat die Parkraumbewirtschaftung das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf. Für Stadtrat Oliver Schruovenegger ist sie alternativlos.
Das ist ein Senatsbeschluss von vor 6 Jahren. Und das Land Berlin hat sich verpflichtet, im gesamten inneren S-Bahn-Ring eine Parkraumbewirtschaftung einzuführen, um die Stickstoffoxidwerte zu senken.
Weniger Schadstoffbelastung ist also das Ziel. Doch die Händler sind besorgt. Jemil Jelilogu betreibt seit 9 Jahren eine Änderungsschneiderei in der Wilmersdorfer Straße.
Für mich ist schlecht. Damals war viel Kunde, jetzt wegen dieser Parkgebühr. Ich habe ein bisschen weniger Kunde. Seit Neujahr, wer kommt, sagt, oh, das ist mit Parkgebühr. Die überlegen zweimal, ob die kommen oder nicht. Man weiß nicht.
15% Umsatzeinbuße hat er. Gegenüber gibt es einen Bücher-Secondhand-Laden mit ungewöhnlichem Konzept. Fast jedes Buch kostet 1,50 Euro. Jetzt teils noch weniger, denn der Laden steht kurz vor der Geschäftsaufgabe. Seit 18 Jahren führt Carsten Balkowiak den Buch-Secondhand-Laden. Erst brachte Corona-Einbußen, dann die Schließung benachbarter Geschäfte. Die Parkraumbewirtschaftung gibt ihm nun den Rest.
Probleme sind über 30% Einbruch von Umsätzen. Und 30% sah ich schon nach der ersten Woche. Und das, muss ich dann natürlich sagen, ist schon hastig zu den anderen Sachen dazu. Und das war dann eine ganz einfache kaufmännische Entscheidung zu sagen, wir müssen aufhören.
Ende März wird Carsten Balkowiak den Buchladen schließen und wechselt in den Online-Verkauf. Der Bezirksstadtrat verteidigt weiter das Konzept der Parkgebühren.
Ich glaube das nicht, dass es damit zu tun hat, weil alle Erfahrungen über Jahrzehnte mit Parkraumbewirtschaftung zeigen eigentlich immer das Gegenteil, die Qualität der Geschäftsstraßen steigt und die Umsätze steigen.
Die medizinische Versorgung in Deutschland soll sich ja ändern, und zwar mit der Krankenhausreform. Viele befürchten allerdings, gerade kleinere Krankenhäuser müssten als Konsequenz deshalb schließen. Das gilt auch für Brandenburg. Ab morgen soll in sogenannten Regionalkonferenzen geklärt werden, welchen medizinischen Bedarf es gibt und wo Doppelstrukturen bestehen. Alle Beteiligten von der Politik bis hin zu den Kliniken haben jetzt ihre Strategie dazu vorgestellt. Landespolitikreporter Amelie Ernst.
Ambulant vor stationär, so lautet die wichtigste Grundlinie bei der Umsetzung der Krankenhausreform in Brandenburg. Da womöglich sollen niedergelassene Ärztinnen und Ärzte die OPs und Behandlungen vornehmen oder auch die Kliniken selbst, ohne dass der Patient anschließend stationär aufgenommen wird, sagt Detlef Troppens, der Präsident der Landeskrankenhausgesellschaft.
Ja, es wird mehr ambulante Fälle geben als heute. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft schätzt etwa 20% der heute noch stationären Fälle könnten ambulant gemacht werden. Das heißt, wenn es zu Konzentrationen kommt und ein Standort verlagert wird, dann muss es eben auch ein ambulantes Angebot danach geben für die Region.
Kein stationäres Angebot würde ersatzlos gestrichen, versichert Troppens. Gerade auch den Krankenkassen ist daran gelegen, dass sich die Krankenhäuser stärker konzentrieren und gleichzeitig die Grundversorgung sichergestellt wird, betont auch Daniela Teichert, die Vorstandschefin der AOK Nordost. Bestimmte Leistungen müssten dann andere Anbieter übernehmen.
Unser Ziel ist es wirklich, eine regionale, wohnortnahe, ambulante Basisversorgung auch sicherzustellen in Zukunft, weil heute ist Versorgung noch sehr arztzentriert. Versorgung muss in Zukunft auch viel interprofessioneller werden, insbesondere dass qualifiziertes Pflegefachpersonal auch in diesen Versorgungsprozess viel intensiver eingebunden wird und da eine wichtigere Rolle spielen muss.
Die Krankenhäuser wiederum sollen für Notfälle da sein und sich spezialisieren auf bestimmte medizinische Fachrichtungen. So könnten bei nicht akuten Behandlungen wie einer Krebstherapie oder einer Hüft-OP die Wege bis zur Klinik tatsächlich länger werden, bestätigt Brandenburgs parteilose Gesundheitsministerin Britta Müller. Allerdings nehmen auch jetzt schon viele Patienten diese Wege freiwillig in Kauf.
Es gibt ja auch eine Brandenburger Studie, dass die Menschen ja heute schon entscheiden, wo sie sich bei einer Schwersterkrankung behandeln lassen. Und das ist meistens nicht der Grundversorger vor Ort, sondern man geht dann an eine spezialisierte Klinik. Also wenn Sie eine onkologische Erkrankung oder Ähnliches haben, dann würden Sie da wahrscheinlich sich auch dafür entscheiden, zu einem Spezialisten oder zu einem Standort zu gehen, wo es eben auch häufiger gemacht wird.
Für die Versorgung von Notfällen wie Herzinfarkten und Schlaganfällen gelte diese Spezialisierung nicht. Sie soll flächendeckend abgesichert bleiben, auch nach der Krankenhausreform.
Amelie Ernst aus der RBB-Landespolitik Brandenburg. Und das war auch der Tag in Berlin und Brandenburg.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.